Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Thomas Wegmann, Geschäftsführer von Lalage und Oelke aus Hamburg.
Darüber hinaus finde ich aber durchaus, dass der Handel seinen Reiz hat, auch für die Arbeitnehmer. Das ist vielleicht der andere Grund, warum wir jetzt keine Probleme haben, Leute zu finden oder keine großen Probleme, dass wir probieren, den Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich zu gestalten. Also dazu gehören Weiterbildung, dazu gehören Fortbildung, dazu gehört, dass wir immer Lieferanten einladen, die Produkte halt vorzustellen, mit den Kollegen zu sprechen, sich auch anzuhören, was haben die Kollegen an Verbesserungswünschen, also sozusagen Motivation durch Involvement. Machen. Wir haben jetzt im März die Vier-Tage-Woche eingeführt für alle Vollzeitmitarbeiter auf Basis eines rollierenden Systems. Das heißt, dass die Kollegen in der Regel nicht nur immer zwei Tage hintereinander frei haben, sondern eben auch immer ein langes Wochenende, also Sonntag, Montag, Dienstag. Was wünscht sich der Einzelhandel von der Politik oder hier in Hamburg speziell vom Senat? Zum einen natürlich das Thema, was glaube ich viele umtreibt, das ist die Attraktivität der Innenstädte.
In dieser Folge geht es um das älteste Textilgeschäft in Hamburg. Wahrscheinlich auch eines der ältesten in ganz Deutschland. Lalage und Oelke gibt es seit nahezu 180 Jahren, davon 175 Jahre an der gleichen Adresse auf Hamburg-Schickermeile am Neuen Weil. Seit rund drei Jahren ist Lalage und Oelke nun an einem neuen Standort vertreten und hat es geschafft, alte Kunden mitzunehmen, sich vorsichtig und erfolgreich neuen Kunden anzunähern und die Transformation von einem Traditionsgeschäft zu einem modernen, englischem Kleidermagazin zu realisieren. Thomas Wegmann leitet zusammen mit seiner Frau Selma seit 2019 in fünfter Generation das Unternehmen. Sie entstammt der Gründerfamilie und ist eine, wie man so schön sagen könnte, in der englischen Wolle gefärbte Fashionfachfrau, während Thomas aus dem Marketing kommend eine andere Sicht auf die Dinge eingebracht hat, die zusammen genau diese erfolgreiche Transformation ermöglicht. Lalage und Oelke ist es gelungen, trotz Corona und Energiekrise neue Mitarbeiter zu gewinnen, bei denen man auf Aus- und Weiterbildung und Motivation durch Involvement setzt. Überraschend ist das Vier-Tage-Modell, welches sonst im Handel sehr selten vorzufinden ist. Allein diese Beschreibung ist schon hörenswert. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist die persönliche Beratung. Daher ist der Online-Shop auch sehr klein und wird in Zukunft auch nur wenige Artikel umfassen, die gewissermaßen einmalig sind. Aber lasst uns alle Details von Thomas Wegmann selber hören. Die heutige Folge wird präsentiert von VMG Nord. In diesem Einzelhandelsverband haben sich die mittleren und großen Fachgeschäfte und Filialunternehmen in innerstädtischen Lagen aus Norddeutschland zusammengeschlossen und werden durch kompetente Beratung unterstützt. Also, auf geht's!
Ja, guten Morgen Thomas.
Hallo.
Ich freue mich sehr, hier bei Lalage und Oelke bei euch in den Räumen zu sein. Wir sitzen hier im Verkaufsraum, in der Maßkonfektionsabteilung sozusagen. Und jetzt fragt ihr mich gerade, ob ich dann jetzt erstmal vor Ehrfurcht erstmal erstarren muss, so nach 178 Jahren Firmengeschichte. Das ist ja eine gewaltige Zeit, die ihr hinter euch gebracht habt, ne?
Ja, davon haben wir jetzt nicht die ganzen 178 Jahre hinter uns gebracht.
Nee, du siehst auch nicht so alt aus.
Ich hoffe, so sehe ich auch nicht aus. Nein, also vor Ehrfurcht erstarren muss man sicherlich nicht. Wir sind an sich ganz zugänglich und auch ganz nahbar. Aber klar, es ist natürlich schon auch für mich immer wieder beeindruckend, wenn man so kurz reflektiert und sich überlegt, was heißt das an sich, wenn ein Geschäft 178 Jahre alt ist, was hat es alles schon erlebt, was hat es alles nicht erlebt. Ich selber bin ja auch nur angeheiratet, muss ich ganz klar sagen. Meine Frau ist die fünfte Generation. Mhm. Das Geschäft ist ja auch nach wie vor in Familienhand. Es ist aber natürlich auch eine Bürde gleichzeitig und eine Herausforderung, so ein Geschäft dann natürlich auch so gut wie möglich weiterzuführen und es hoffentlich auch zu schaffen, dass wir auch noch 200 Jahre alt werden.
Ja, aber nach meiner Kenntnis gibt es in Deutschland nicht viele Textilhändler, die ähnlich alt sind und ihr Geschäft durchgehend betrieben haben. Vielleicht, also was mir noch eingefallen ist, ist so Porzellan, Geschirr und Besteck gibt es noch so den einen oder anderen, aber das ist ja schon, da seid ihr wirklich in einer sehr elitären Gruppe von Einzelhandelsgeschäften.
Ja, also in Hamburg sind wir die Ältesten auf jeden Fall. Ansonsten ist es halt schwierig zu recherchieren, weil ja selbst die Industrie- und Handelskammern es zu der Zeit teilweise schon gab, aber es noch nicht die Teilnahmepflicht gab, sodass wir auch selber erst wesentlich später in der Industrie- und Handelskammer gelistet sind. Und es gibt halt eben kein Verzeichnis, wo man nachgucken kann, wie lange schon jemand dabei ist. Aber ja, auch in Deutschland werden wir einer der Ältesten sein.
Ja. Ich habe mich ja so ein bisschen sachkundig gemacht über den Firmenverlauf. Das will ich nicht alles wiederholen. Aber so ihr, du und deine Frau, ihr seid jetzt fünfte Generation. Ihr seid beide nicht im Handel groß geworden, ne? Ist das richtig?
Ich bin nicht im Handel groß geworden, meine Frau schon eher. Meine Frau ist nicht nur im Handel, sondern auch tatsächlich bei Ladasch und Oelke groß geworden, hat dann schon damals bei ihrem Großvater auf dem Schoß gesessen, wenn er abends das Geld gezählt hat. Ja. Und da hoffentlich die richtigen hanseatischen Tugenden vermittelt bekommen. Sie hat Mode- und Designmanagement studiert, hat also im Gegensatz zu mir an sich dann eben auch einen textilen Hintergrund.
Ah ja, ja. Und du bist ja kein Textiler, wenn man so will, aber ein Mann des Marketings, ne?
Genau. Ich bin an sich ein klassischer Marketier, habe mal eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht, dann ein Studium zum Kommunikationswirt, im späteren Verlauf dann noch zum Sportmanager. Habe dann eben so klassisch diese Station durchlaufen in der Werbeagentur, im Produktmanagement, in der Marketingleitung bin dann halt irgendwann mal gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, zusammen mit meiner Frau das Geschäft eben weiterzuführen. Und da musste ich dann an sich auch nicht lange überlegen, sondern habe dann die Challenge, wie man heute sagen würde, gerne angenommen.
Ja, ja. Bei so einer langen Firmengeschichte, du hattest das vorhin schon erwähnt, da hat man ja etliche Dinge gemeistert. Krisen, Kriege waren dazwischen. So, wenn du mal sagst, die letzten 30 Jahre nur betrachtet, was waren da die größten Herausforderungen und vielleicht auch und andererseits vielleicht auch die größten Erfolge?
Jetzt war ich natürlich nicht die letzten 30 Jahre dabei, kann dann vieles nur natürlich so bewerten, wie ich es aus den Geschichten her kenne. Die größte Herausforderung war sicherlich, dass das Geschäft ja einmal abgebrannt ist, man umziehen musste, wieder komplett neu aufbauen musste und dann ist auch sicherlich die größte Herausforderung, die dieses Geschäft je gesehen hat, die Corona-Zeit. Ja. Denn weder im Ersten Weltkrieg noch im Zweiten Weltkrieg, um vielleicht mal so die größten oder tragischsten Ereignisse zu kennen, war das Geschäft geschlossen. Mhm. Das war zu Corona dann halt einmalig und natürlich auch nach wie vor, auch in den Nachwehen, die Corona ja für uns alle im Handel noch hat, nach wie vor das Thema damit halt umzugehen und da halt das Bestmögliche rauszumachen, beziehungsweise den Schaden so weit wie möglich halt zu begrenzen.
Ja. Ja, und in die Corona-Zeit ist da auch euer Umzug gefallen, ne? Oder
genau.
War es kurz vorher?
Genau, wir haben September 2020 hier am Alten Wall eröffnet, um dann mehr oder weniger 6 Wochen später dann halt wieder für 7 Monate waren es ja, glaube ich, insgesamt in Hamburg zu schließen.
Mhm. Ja, muss man für die Zuhörer nochmal sagen und die, die nicht aus Hamburg kommen, Ladasch und Oelke war nahezu 175 Jahre genau. An einem Standort am Neuen Wall vertreten und ist dann umgezogen und hat sich räumlich verändert, nicht weit entfernt.
Steinwurf mehr oder weniger entfernt vom Neuen Wall an den Alten Wall. Also auch beim Namen haben wir geguckt, dass wir möglichst identisch bleiben. Auch die Hausnummer haben wir quasi nur halbiert. Wir waren 174 Jahre am Neuen Wall Nummer 11, haben das sozusagen trocken gewohnt, waren wirklich Erstbezug, um mal so ein bisschen in der Makler- oder in der Immobiliensprache zu bleiben, und haben uns dann nach 174 Jahren, beziehungsweise natürlich schon ein bisschen vorher, dazu entschlossen, den Standort zu wechseln.
Mhm. Als wir vorhin durch den Store gegangen sind, hast du mir so ein bisschen erklärt, was ihr alles anders gemacht habt. Und ihr habt ja das geschafft, wie du gesagt hast, so einen Transfer von dem alten zu einem neuen Laden hinzubekommen. Also oder sagen wir so, eine gute Mischung aus dem Traditionellen mit der Moderne. Ne? Vielleicht kannst du da mal die Zuhörer mitnehmen, was das bedeutet. Was habt ihr da gemacht?
Ja, unsere Herausforderung war vor allen Dingen, dass wir uns in unserer Zielgruppe, in unserer Kundschaft verjüngen mussten und verjüngen wollten. Mhm. Wir waren am Neuen Wall ja wirklich sehr, sehr klassisch aufgestellt, wirklich nur das, was man so als konservative, klassische Kleidung bezeichnen würde, eben Sakkos, Anzüge, entsprechende Hosen, Hemden, Pullover. Und das spiegelt natürlich nicht mehr so ganz den Bedarf wider, den heute Mann mit Doppel-N dann auch hat. Und wir wollten natürlich auch eine größere Auswahl haben für ein jüngeres Publikum, ein bisschen in den sportlicheren Bereich gehen, ansatzweise so Sports-Fashion-Bereich, weil das halt eben auch einfach das Sortiment abrundet. Und wir eben auch davon überzeugt sind, und das natürlich auch jeden Tag sehen, dass heute Mode ganz anders verstanden wird, weniger in Schubladen gesehen wird, sich weniger in Schubladen angekleidet wird, sondern dass man sehr stark unterscheidet, was brauche ich im Business, was brauche ich in der Freizeit, was sind die Anlässe, wo ich mich klassisch kleide, wo ich mich vielleicht auch gerne klassisch kleide. Situation, dass wirklich die ganz klassische Kleidung, sprich Anzug, Krawatte, ist ja im Moment immer mehr auf dem Rückmarsch. Es gibt kaum noch Branchen, wo das halt wirklich gefordert wird, anders noch als vor 10 oder vor allen Dingen vor 20 Jahren, wo es natürlich so war, dass wenn man in der Bank gearbeitet hat, in der Versicherung gearbeitet hat, man dementsprechend auch Anzug und Krawatte tragen musste. Da wollen die Branchen jetzt gerade von weg hin zu einer lässigeren Kleidung, und das auch diesen Effekt wollen wir natürlich mit aufnehmen.
Ist ja durch Corona auch, sagen wir, stark. Ich will nicht sagen, gefordert ist der falsche Begriff dafür, aber doch hat sich das parallel mit Corona entwickelt, weil die Menschen zu Hause saßen, vorm Rechner saßen, nicht mehr den Anlass gesehen haben oder die Notwendigkeit, sich morgens eine Krawatte anzuziehen.
Ne? Genau, oder zur Jogginghose, um dann beim Team-Meeting dann halt zumindest bis zum Bauchnabel seriös auszusehen.
Ja. Das war eine blöde Frage. Also die Ware muss ja auch beschafft werden. Ich nehme an, viele, viele Jahre hattet ihr eine bestimmte Anzahl von Herstellern, sehr fokussiert auf das Formale oder Formelle. Jetzt so mit Casual hat man ja auch andere Marken oder auch andere Dinge, die man neu kaufen muss. Wie seid ihr da herangegangen? Wie habt ihr die gefunden?
Ja. Also grundsätzlich haben wir natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und geguckt, wofür stehen wir überhaupt, wo wollen wir hin. unsere DNA, so steht es ja auch in der Unterzeile unseres Namens, englisches Kleidermagazin seit 1845, liegt im Anglophilen. Und dementsprechend haben wir uns auch dann vor, also haben wir vor 10 Jahren damit angefangen, uns auch wieder stärker oder ganz stark anglophil auszurichten. Zum einen, weil wir da eine gewisse Marktlücke gesehen haben, Kontakte nach England wieder neu gesponnen, ausgebaut, sind gezielt auf englische Hersteller zugegangen, um die halt für uns zu gewinnen. Und wenn wir gesagt haben, wir wollen jünger oder sportlicher werden, haben wir da natürlich auch nach Marken geguckt, die dementsprechend dieses Attribut erfüllen und sind dann halt beispielsweise bei Fred Perry gelandet, so vielleicht als jüngste oder modischste, sportlichste Marke, die wir im Sortiment haben.
Okay. Und mit dem Umzug habt ihr auch einige Servicebereiche dazugenommen oder ausgebaut, ne? Vielleicht magst du mal sagen, was es hier alles gibt.
Ja, dazugekommen ist vor allen Dingen das Café oder die Bar, als nicht nur als Service für unsere Kunden, sondern es ist ja auch jederzeit für jedermann und jeder Frau zugänglich. Maßkonfektion haben wir auch schon am Neuen Wall gemacht, haben das aber hier nochmal deutlich gestärkt. Zum einen durch die Räumlichkeiten, zum anderen aber auch dafür durch eine Diversifizierung des Sortiments, dass da nochmal Hersteller mit dazugekommen sind und auch immer mehr Herren eben möchten, dass sie mehr oder weniger sehr individuelle Kleidungsstücke tragen.
Und habt ihr dann hier Schneider im Haus oder wie macht ihr das dann?
Nein, wir haben keine, also wir haben Schneider im Verkauf. Wir haben zum Beispiel den Herrn Arnold, der heute auch hier ist, der sein Handwerk in England an der Savile Row gelernt hat und dort eben 10 Jahre als Vollmaßschneider auch gearbeitet hat. Wir haben noch einen anderen Kollegen und eine andere Kollegin, die ausgebildete Schneider sind, die aber hier bei uns im Verkauf arbeiten. Bei der Maßkonfektion wird ja dann die eigentliche Herstellung über die Lieferanten gewährleistet. Und dann haben wir noch 3 externe Schneider oder Schneiderateliers, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann die Änderungen machen, die dann noch nötig sind.
Zu den Mitarbeitern komme ich gleich nochmal zurück, vielleicht zur Abrechnung Services, also Barbershop gibt es hier auch.
Genau, ja, den vergesse ich immer richtig. Das haben wir zur Abrundung des Wohlfühlfaktors, wenn man bei uns kommt, gibt es eben auch einen Barbershop. Ein bisschen, das machen wir nicht selber, also keine Angst, wer das jetzt hört, der muss nicht denken, dass ich nebenher noch Haare schneide. Da haben wir Leute, die das professionell machen. Eine Friseurin, die eben auch einen Salon hier in der Nähe hat, auf Herren spezialisiert ist, findet im Moment leider aufgrund Personalmangel nur samstags statt, wird da aber gerne angenommen. Wer möchte, sollte unbedingt einen Termin vereinbaren.
Ah ja, sehr schön. Ja, und Events macht ihr auch als Kundenbindungsinstrument?
Wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich School of Gents, wo wir angedacht mal für ganz junge Herren, mittlerweile sind die Herren durchaus älter geworden, halt so die Themen der klassischen Kleidung halt näher bringen, Das and Don'ts, so ein paar Bekleidungsregeln erklären, aber auch Materialien erklären, zeigen, was man so im Kleiderschrank haben sollte, damit man immer gut angezogen ist.
Ja, also ihr habt es geschafft sozusagen, das Traditionelle hier rüber zu bringen und gleichzeitig euch moderner aufzustellen. Und du sagtest, es ist auch gelungen, die Kunden bei euch zu halten. Das ist keiner gekommen und hat gesagt, meine Güte, das ist jetzt hier überhaupt nicht mehr mein alter Ladaschenölke.
Na klar, also natürlich gibt es vereinzelt Kunden, die sich hier nicht wiederfinden. Ich denke, das ist aber in einem solchen Prozess auch normal. Und der Mensch ist ja generell neuem gegenüber, der Deutsche so oder so, nicht unbedingt sehr aufgeschlossen. Aber wenn ich es in Prozent ausdrücken würde, würde ich sagen, 98% der Kunden haben wir abgeholt. Die kommen hier wieder, die kaufen hier auch wieder. Und fühlen sich hier auch wohl. Und wenn sie sich so ein bisschen mit dem Laden beschäftigt haben, mal geguckt haben, vielleicht auch das eine oder andere erklärt wurde, warum wir das halt so gemacht haben, dann finden sie das auch gut. Und viele entdecken dann auch nach und nach, dass es ja doch ganz schön ist, wenn man halt wirklich sehen kann, welche Farben haben die Kleidungsstücke, dass man mehr Platz hat, sich bewegen kann, sich auch ein bisschen besser selber orientieren kann. Finden das Konzept dann auch gelungen.
Ja, und du sagtest ja auch, also das heißt, da hat man ja schon mal seinen Stamm und damit auch einen gewissen Umsatz mitgenommen. Und dann sagtest du, das Ziel war natürlich auch, Ladasch & Oelke modern zu halten, auch jüngere Kunden anzusprechen. Und das ist euch hoffentlich auch gelungen, ne? Durch das Erdgeschoss speziell. Vielleicht.
Genau, nicht nur durch das Erdgeschoss, sondern ich denke auch durch das insgesamt geänderte Entree, dass wir sehr viel einladender geworden sind als am Neuen Wall. Also wer das Geschäft am Neuen Wall kennt, der wusste ja, es war eine große Hemmschwelle, überhaupt in das Geschäft zu kommen. Über zwei Treppen, über einen Windfang, also man musste dann auch noch durch zwei Türen gehen. Das war vielen auch ein bisschen unheimlich, was passiert da eigentlich, wenn ich da reingegangen bin. Das ist hier natürlich anders, weil es ganz offen geworden ist, weil man eben hier, glaube ich, jetzt keine Berührungsängste mehr hat, reinzukommen. Und ich kann auch durchaus selbstkritisch sagen, man ist natürlich auch ein bisschen betriebsblind. Wenn man über 170 Jahre an einem Ort ist oder in einer Stadt ist, denkt man natürlich auch, also an sich müssen uns ja alle auch kennen.
Ja.
Wir haben aber auch gemerkt, es kannten uns ganz viele noch nicht und haben uns jetzt eben kennengelernt.
Ja, vielleicht, weil die aus den genannten Gründen auch nicht reingekommen sind und mal einfach so gesagt haben, ich schaue mich mal um. Ne? Das ist ja auch ein bisschen, ich kann mich gut erinnern, das fand ich auch immer so ein bisschen
Closed Shop sozusagen.
Closed Shop, ja, das ist hier wesentlich einfacher.
Ja.
So, dann kommen wir mal zu Mitarbeitern. Ich habe da vorhin schon gesagt, ist mir aufgefallen, die sind viele jüngere Mitarbeiter, junge Männer, die hier arbeiten. Wie habt ihr die gefunden? Also man hört ja von vielen Händlern, dass es sehr schwer ist, jetzt Mitarbeiter zu finden. Was habt ihr gemacht, um eure Position zu besetzen? Ja.
Also das Thema Alter der Mitarbeiter war auch eine große Herausforderung, als wir bei Ladasch & Oelke angefangen haben, weil der Mitarbeiterstamm schon sehr fortgeschritten im Alter war. Es war halt absehbar, dass viele Kollegen und Kolleginnen in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen und dass eben auch da sehr wenig bis gar kein Nachwuchs vorhanden war. Ich kann vorab sagen, dass wir die jüngeren Kollegen alle mitgenommen haben, dass wir eben auch Kolleginnen haben. Ich glaube, die älteste ist jetzt seit 20 Jahren bei Ladasch & Oelke. Also da ist auch viel geblieben. Wir haben auch Kollegen, die mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand sind, dazu überreden können, zum Beispiel samstags noch hier zu sein, um eben auch das Wissen an die jüngeren Kollegen weiterzugeben. Und die jüngeren Kollegen haben wir im Wesentlichen dadurch gewonnen, dass wir selber ausbilden. Dort auch investieren hört sich immer, also wir geben uns viel Mühe, die jungen Leute auch an unser Geschäft zu gewöhnen, an den Beruf zu gewöhnen. Und natürlich auch den Beruf so attraktiv wie möglich zu machen. Im Einzelhandel zu arbeiten ist eine Herausforderung, klar. Ich habe anders als in anderen Bereichen, habe ich feste Öffnungszeiten. Während der Öffnungszeiten muss das Geschäft geöffnet sein.
Es gibt kein Homeoffice.
Genau, da wird das mit dem Homeoffice relativ schwierig. Wir haben samstags geöffnet. Das ist natürlich auch gerade bei jungen Menschen jetzt nicht so super beliebt.
Habe ich auch schon mal gehört,
ja. Also muss man überlegen, wie geht man damit um? Wir haben jetzt im März die Vier-Tage-Woche eingeführt für alle Vollzeitmitarbeiter auf Basis eines rollierenden Systems. Das heißt, dass die Kollegen in der Regel nicht nur immer zwei Tage hintereinander frei haben, sondern eben auch immer ein langes Wochenende, also Sonntag, Montag, Dienstag, um halt die Arbeitszeiten ein bisschen attraktiver produktiver zu gestalten. Dafür wird samstags immer gearbeitet. Mhm. Also der Samstag ist von diesem, von diesen rollierenden Wochentagen ausgenommen. Wir sehen zu, dass wir viel für die Ausbildung und die Fortbildung machen.
Darf ich einmal ganz kurz unterbrechen, ja, nochmal zu dem Vier-Tage-Woche. Macht ihr das bei gleichem Gehalt, Lohn wie vorher oder?
Ja.
Ja?
Oh. Ja.
Toll.
Jetzt muss man nicht denken, dass wir einfach 8 Stunden verschenken. Mhm. Sondern das funktioniert halt, weil wir zum einen die Tagesarbeitszeiten angepasst haben. Also pro Tag wird jetzt etwas länger gearbeitet. Mhm. Was sich aber im Endeffekt auch als sehr positiv erwiesen hat, weil die Kollegen jetzt eben beim Thema Wareneingang, Warenauszeichnung, Deko und so weiter noch einfach stärker mit eingebunden sind. Was wiederum den Vorteil hat, dass sich mit der Ware ganz anders beschäftigen und auseinandersetzen. Mhm. Und als kleinen Wermutstropfen der Vier-Tage-Woche, aber auch das ist natürlich ganz klar dem saisonalen Geschäft geschuldet, gehen wir November, Dezember auf die normale 5-Tage-Woche zurück. Also dann, wenn es im Einzelhandel halt wirklich brennt, haben wir die normalen Arbeitszeiten und insofern sind es jetzt keine kompletten 8 Stunden pro Woche, die wir verlieren. Natürlich fallen Stunden weg.
Dafür ist dann jeder Samstag arbeiten, ist dann ja auch eine Pille, die man erstmal schlucken muss. Ne? Mhm.
Genau.
Klar. Ja.
Auf der anderen Seite haben wir dafür den Vorteil, samstags nicht zusätzlich Leute einzustellen, was bei uns auch nicht geht, weil wir mit klassischen Teilzeitkräften an sich auch nicht wirklich arbeiten können. Okay. Dafür sind wir halt zu speziell und unsere Kunden zu gut informiert, als dass wir jetzt einfach nur Kollegen beschäftigen können, die Ware herausgeben.
Ja, finde ich sehr mutig, den Schritt, und vielleicht auch mal an die anderen Zuhörer, ne, Händler, darüber nachzudenken, was man machen kann, weil Homeoffice und sowas geht ja einfach nicht. Und in der Tat, man muss Angebote machen, weil es sehr schwer ist, neue Mitarbeiter zu finden im Moment. Ja.
Absolut. Darüber hinaus finde ich aber durchaus, dass der Handel seinen Reiz hat, auch für die Arbeitnehmer. Das ist vielleicht der andere Grund, warum wir jetzt keine Probleme haben, Leute zu finden, oder keine großen Probleme, dass wir probieren, den Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich zu gestalten. Mhm. Also dazu gehören Weiterbildung, dazu gehören Fortbildung, dazu gehört, dass wir immer Lieferanten einladen, die Produkte halt vorzustellen, mit den Kollegen zu sprechen, sich auch anzuhören, was haben die Kollegen an Verbesserungswünschen, also sozusagen Motivation durch Involvement. Mhm.
Mhm. Gut. Und eine Frage zu den Öffnungszeiten. Habt ihr die seit Corona angepasst? Oder hattet ihr, für die Zuhörer muss ich nochmal sagen, jetzt wird im Moment oder dauerhaft, weiß nicht, von 11 bis 19 Uhr geöffnet.
Genau. Wir öffnen von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Das heißt, von Montag bis Freitag ist morgens 1 Stunde weggefallen. Mhm. Das hat aber weniger mit Corona zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass die Anlieferungszeiten in Hamburg geändert wurden, nachdem der Jungfernstieg und ja auch andere Straßen verkehrsberuhigt wurden. Das heißt, dass eben in der Hamburger Innenstadt bis 11 Uhr Lieferverkehr ist. Jetzt haben wir das Café da draußen. Jetzt sind wir hier natürlich ein bisschen geschützt. Aber ansonsten rangieren dann eben bis 11 Uhr da draußen auch die LKWs. Das ist weder für die Kunden noch für uns attraktiv. Ja. Deswegen haben wir da gesagt, wir gehen da halt 1 Stunde zurück. Glücklich ist es nicht, aber wie gesagt, Die Situation mit dem Lieferverkehr ist halt absolut unbefriedigend. Ja.
Wir sitzen ja jetzt hier, haben einen schönen Blick auf das Hamburger Rathaus, und ich nehme mal an, vielleicht auch der ein oder andere Abgeordnete kommt mal zu euch rüber. Wenn der Bürgermeister jetzt käme und du hättest die Gelegenheit, ihn im Namen des Einzelhandels um etwas zu bitten, also ich würde mir wünschen, dass, was würdest du ihn fragen? oder bitten?
Also tatsächlich war ja Chencha während Corona bei uns. Was wir uns da gewünscht haben, ist, glaube ich, auch relativ klar. Da sah er sich aber nicht in der Lage, da tätig zu werden. Was wünscht sich der Einzelhandel von der Politik oder hier in Hamburg speziell vom Senat? Zum einen natürlich das Thema, was, glaube ich, viele, viele umtreibt, das ist die Attraktivität der Innenstädte. Mhm. In Hamburg geht es uns ja noch relativ gut, was die Attraktivität der Innenstadt angeht. Wir haben relativ wenig Leerstand, wenn auch der Leerstand selbst hier in Spitzenlagen schon deutlich sichtbar ist. Mhm. Und auch da sollten an sich in der Politik die Alarmglocken angehen. Mhm. Hamburg ist sicherlich das Problem. Das haben wir hier auch erlebt, als wir neue Räumlichkeiten gesucht haben, dass die Immobilien kaum noch in Privathand sind. Das sind halt alles Fonds, institutionelle Anleger, die Immobilien halt halten oder vermieten. Und dementsprechend geht es gar nicht mehr so sehr um den Inhalt dessen, was jemand tut, sondern letztendlich darum, ist ein Unternehmen überhaupt in der Lage, die Mieten zu bezahlen und die Sicherheiten darzubringen, die da gefordert werden. Eine attraktive Innenstadt funktioniert halt nur über Vielfältigkeit.
Ja.
Dementsprechend es auch vielen Konzepten überhaupt ermöglicht wird, sich in der Innenstadt halt niederzulassen und ein Geschäft zu betreiben. Und ich kann eben nur hoffen, dass eben die Leerstände, die jetzt durch Karstadt zum Beispiel entstanden sind, eben dafür genutzt wird, um dort Geschäfte anzusiedeln, die insgesamt dann das Angebot der Innenstadt attraktiver machen.
Ja.
Wäre halt schön, wenn man nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen würde. Also eine Innenstadt Verkehrs zu beruhigen, da bin ich voll und ganz dabei. Und im Endeffekt trägt das natürlich zur Attraktivität einer Innenstadt bei. Nur wenn ich den Jungfernstieg halt autofrei mache, was er de facto ja nicht ist, weil ich nach wie vor ja auch den Busverkehr habe. Das sind ja auch Autos oder LKWs. Ja, ja. Das heißt, ich kann ja nicht anfangen, dort Federball zu spielen. Dann finde ich das halt sehr populistisch, zumal es ja auch keinen wirklichen Mehrwert jetzt gibt. Es stehen jetzt auf den Fahrbahnen ein paar Blumenkübel, um es mal salopp zu sagen. Am Anfang waren sie reines Holz, mittlerweile sind sie dann halt immerhin gestritten. Aber ich habe keinen Mehrwert geschaffen. Mhm. Ich habe nicht die Möglichkeit geschaffen, dort Minigolf zu spielen oder Gastronomie angesiedelt oder Flächen angesiedelt, wo man sich aufhalten möchte. Sondern ich habe im Wesentlichen eben nur die Autos in Teilen rausgeschmissen, aber ohne für den Besucher der Hamburger Innenstadt einen echten Mehrwert zu schaffen. Ja. Und darum geht es ja. Es geht ja um Mehrwerte.
Wir werden die Senatoren auffordern, hier mal vorbeizukommen und das Gespräch mit dir zu suchen. Nochmal eine letzte Frage. Ladaschen Ölke goes online oder... Ich habe gesehen, es gibt einen Artikel im Shop, den Duffelcoat für 999 €. Sicherlich ein, ja, wie sagt man das so schön in Neudeutsch, ne? Signature Piece, keine Frage.
Genau.
Aber nicht sehr umfangreiches Sortiment.
Nein, wir haben uns vor 5 Jahren, ja, 2018, haben wir uns mit dem Thema Online-Shop intensivst beschäftigt, haben Konzepte entwickelt, haben Angebote eingeholt, haben das hoch und runter diskutiert und haben für uns gesagt, nein, wir machen keinen klassischen Online-Shop, also keinen Multi-Brand-Online-Shop. Ganz einfach aus 2 Gründen heraus. Zum einen ist unsere Kernkompetenz die Beratung. Man kann online nicht beraten. Es gibt sicherlich Artikel, die sich online leichter verkaufen lassen, weil sie halt eben weniger größenempfindlich sind. Aber wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir legen großen Wert darauf, dass wenn jemand bei uns einen Anzug kauft, der eine Beratung bekommt und ebenso bestmöglich dann eingekleidet das Geschäft wieder verlässt, und auf der anderen Seite Online-Anzüge anbieten. Das schaltet sich für mich gegeneinander aus. Hinzu kommt, und ich meine, dass man das auch im Moment sehr deutlich sieht, dass eben dieser Multi-Brand-Online-Handel nicht die Zukunft ist. Die großen, starken Marken machen den Online-Handel zunehmend selber, was ja auch klar ist. Warum sollen sie Händlermarge dafür abgeben, dass der Händler als Logistiker fungiert? Mhm. Weil mehr macht der online nicht. Mhm. Wenn man ehrlich ist, also es gibt immer Kollegen, die das toll machen online, überhaupt keine Frage. Ich würde jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wenn man sich das in der Masse anguckt, dann wird man ja feststellen, ich habe in den Online-Shops die gleichen Bilder, die von den Herstellern kommen. Ich habe in dem Online-Shop die gleichen Texte, die von dem Hersteller kommen. Das heißt, warum soll ein Kunde online kaufen? Wenn er online kaufen möchte, tut er es über den Preis. Und wird da kaufen, wo es halt am günstigsten ist. Und das wird sich ja immer weiter fortsetzen. Und wenn man da auch sehr aufmerksam guckt, ist es ja auch so, dass die großen Hersteller dann eben auch ihre UVPs haben. Und auch wenn es gesetzlich natürlich nicht möglich ist, den Händler dazu zu verpflichten, die UVPs zu nehmen, werden viele Händler keine Ware mehr bekommen, wenn sie die UVPs halt dauerhaft unterbieten, weil die großen Marken eben sagen, die Kunden, wenn sie schon nicht in unserem Online-Shop kaufen, sollen sie aber zum gleichen Preis kaufen wie in unserem Online-Shop. Aber wie gesagt, die großen Marken stärken ihren Online-Shop immer stärker. Und durch die zunehmende Präsenz und Optimierung von Fulfillment ist es ja auch so, dass dann praktisch in jeder Metropole mittlerweile von den Händlern Ware gehalten wird und man innerhalb von einem Tag die Ware bekommt. Auf dem Tisch hat. Ja. Das heißt, den Online-Shop, den wir jetzt mit einem Artikel haben, Signature Item, ganz richtig, werden wir noch ein wenig ausbauen, aber nur mit eigenen Artikeln, nur mit Produkten, die wir selber herstellen oder die in unserem Auftrag, nach unseren Vorgaben hergestellt werden. Und das wird wahrscheinlich, nicht über 20 Artikel irgendwann hinausgehen. Wir haben deswegen mit dem Duffelcode angefangen, weil es tatsächlich das Produkt ist, was über Telefon, über E-Mail eben am meisten auch nachgefragt wird und am meisten von uns dann ohne Besuch eines Kunden in unserem Geschäft auch verkauft wird.
Sehr schön. Damit sind wir jetzt erstmal am Ende unseres Gespräches. Die nächsten 175 Jahre liegen vor euch. Vielleicht. Also man kann nur die Daumen drücken. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast und mich hier so ein bisschen in die Welt von Ladasch und Oelke eingeführt hast. Vielen Dank dafür und gute Geschäfte.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das Gespräch und sind alle herzlich eingeladen, Ladasch und Oelke zu besuchen, mal vorbeizukommen, sei es auf ein Café oder auf ein textiles Kleidungsstück.
Sehr schön.
Ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.